Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der letzten Folge von Austrian Voices in diesem Jahr. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. Und ich füge heute gleich dazu, dass diese Episode vorerst auch leider die letzte sein wird, in dem nun schon über 3 Jahre alten und bewährten Format. Mehr dazu aber nach unserem heutigen Gespräch. Und bei unserem heutigen Gast gibt es eine Premiere. Denn Alet Zakarian ist der erste Gast, der zum zweiten Mal bei Austrian Voices zugegen ist. Sie war eine der ersten, die uns Anfang 2022 besucht haben. Heute ist sie vor allem deshalb noch einmal bei uns, weil sie seit einem Jahr die Landessprecherin, damit auch meine Kollegin, bei NEOS 10 ist. Und weil wir in Österreich ja quasi mittendrin sind in Koalitionsverhandlungen unter Beteiligung von NEOS. Dazu und zu einigem anderen sprechen wir gleich. Vorher zur Auffrischung noch ein ganz kurzer Abriss der Vita meines heutigen Gastes, gesprochen von meinem Kollegen Matthias Hofer.
Alet Zakarian ist Anwältin mit Kanzleien in Straßburg und Wien. Sie hat Studienabschlüsse von Universitäten in Wien, Paris, Boston und Genf. Promoviert hat sie an der Universität Wien mit einer Doktorarbeit in Deutsch und Französisch. Alet wurde im Iran als Tochter armenischer Eltern geboren, mit denen sie 1978 als Kind nach Wien kam. Ihre Schwerpunkte in der juristischen Arbeit lagen und liegen in den Themenfeldern Völkerrecht, Verfassungsrechte und Menschenrechte. Alet lebte viele Jahre in Frankreich und Deutschland, aber auch zeitweise in den USA und in der Schweiz. Seit Dezember 2023 ist sie Landessprecherin von NEOS 10, der Landesgruppe von NEOS für alle AuslandsösterreicherInnen. Zuvor war sie bereits 6 Jahre lang Ombudsfrau der Partei. Alet Zakarian lebt heute mit ihren beiden Töchtern und ihrem französischen Mann in Wien und teilweise in Straßburg.
Liebe Alet, herzliches Welcome back bei Austrian Voices.
Hallo Klaus.
Du kennst ja das ganze Prozedere, denn du warst einer unserer ersten Gäste, und zwar vor knapp 3 Jahren. Heute bist du aber unter anderem in einer etwas anderen Funktion auch bei uns, wie wir schon eingangs erwähnt haben, nämlich als Landessprecherin und damit meine Kollegin seit etwas mehr als einem Jahr bei NEOS. Trotzdem wollen wir erst einmal beginnen mit deiner Herkunft, die zugegebenermaßen beim letzten Mal eher ein bisschen zu kurz gekommen ist, und deinem Werdegang. Nur als Stichworte: armenische Eltern, aufgewachsen, kurze Zeit im Iran und dann in Österreich, dann ausgeschwärmt in die Welt, in diverse Länder, Ausbildung auch in unterschiedlichen Ländern, einen französischen Mann geheiratet und irgendwann wieder mit Hauptsitz zurück in Wien. Wie würdest du dich in diesem Gesamtumfeld von deiner Herkunft her beschreiben? Als Auslandsösterreicherin, als österreichische Staatsbürgerin, erzähl mal.
Hallo Klaus, danke, dass du mich wieder einlädst. Also ich bin immer gern, und ich höre mir auch immer Austrian Voices, wirklich die Podcasts an, die ich das super interessant finde. Ja, ich bin eine Weltbürgerin, aber eine Wienerin im wahrsten Sinne des Wortes. Egal wo ich auf der Welt bin, vergesse ich nicht, dass ich Österreicherin bin. Österreich hat meine Familie in einer ganz schwierigen Situation, in einer ganz schwierigen Zeit, nämlich als die Islamische Revolution ausgebrochen ist und ich 5 Jahre alt war und in die Vorschule gegangen bin, aufgenommen, und seitdem ist es unsere Heimat. Ich bin jetzt 51, und dementsprechend ist Österreich meine Heimat, egal wo ich in der Welt bin. Ja, also ich trinke immer gerne einen guten Weißwein, einen Spritzer und tanze noch immer Linkswalzer. Ganz mal traditionell gesagt. Ja. Ich bin natürlich armenischer Herkunft. Ich bin plural in der Hinsicht. Zakarian, also jeder, der ein IAN am Ende des Namens hat, ist armenischer Herkunft. Darauf bin ich auch ganz stolz. bin im Iran geboren, eine der wunderschönsten Sprachen, eine der wunderschönsten Länder auf der Welt, die leider jetzt unter einer Diktatur seit mehr als 45 Jahren leidet. Die Menschen sind sehr intellektuell, sehr musikalisch, wunderbare Küche. Ja, und neben mir ist immer Frankreich gegangen. Erst mit der Schule, dann mit der Universität und dann kam die Liebe dazu. Also Frankreich ist auch ein ganz, ganz wichtiger Standpunkt in meinem Leben. Und also ja, ich bin plural, aber schon Wienerin.
Sehr schön. Danke dir für diese wunderbare Schilderung. Beruflichen Schwerpunkte, die haben sich aber auch eigentlich seit Beginn um ganz bestimmte Themen gedreht. Also natürlich geht es um Jura, natürlich geht es um ein Jurastudium. Aber innerhalb der Juristerei hast du ja relativ früh so einen bestimmten Weg eingeschlagen. Erzähl uns vielleicht mal ein bisschen, wie es dazu kam und was im Detail diese Schwerpunkte ausmacht.
Also wenn man so in der Kindheit, sage ich mal, gerüttelt ist, ist Politik immer omnipräsent in der Familie. Es wird immer fast täglich die Politik analysiert. Die Eltern schauen sich zahlreiche Nachrichten an, amerikanische, britische, französische, persische. Also mein Vater hat auch israelische immer geschaut, weil persisch sprechende Israeler sehr wohl in Israel eben sehr viel über den Iran gesprochen haben. Also aus der Politik immer omnipräsent. Aber nur über Politik zu reden und Politikwissenschaft, das war mir zu wenig. Ich musste das ein bisschen in einen Rahmen reintun. Deswegen kam das Recht dann zum Spiel, spezielles Völkerrecht. Und damit man sieht, ob man da was machen kann, ob man effektiv da was machen kann. Heute, wenn ich sehe, dass der Internationale Strafgerichtshof Leute wie Putin oder Netanyahu an den Pranger ziehen will, denke ich mir, wir sind schon weitergekommen. Weil das Recht sollte über allem sein. Das hat schon ein Österreicher gesagt, der Hans Kelsenis. Und das hat er in der Welt hinaus geposaunt. Und ich finde, man versteht auch Politik viel besser und viel, sage ich mal, emotionsloser, wenn man ein bisschen Juristerei beherrscht und Völkerrecht insbesondere.
Du hast dich aber auch mit Menschenrechten beschäftigt, geraume Zeit, was natürlich wahrscheinlich auch eine natürliche Verbindung darstellt zum Völkerrecht. Was sind denn so, wenn man das überhaupt summarieren kann, was sind denn so deine Erkenntnisse aus dieser Arbeit?
Nun, als Armenierin finde ich Menschenrechte enorm wichtig. Das war auch jetzt dann die ganze Geschichte mit dem Bergkarabach-Konflikt und mit den Schließen des Latschin-Korridors. Was man auch zum Beispiel jetzt mit Netanyahu vergleichen kann, indem man so einen Zugang zusperrt, wo eben Menschen verhungern müssen, Menschen keine medizinischen von medizinisch versorgt werden. Also das sind Sachen, also die im völkerrechtlichen, im menschenrechtlichen im weitesten Sinne gesehen. Aber Menschenrechte in Day-to-Day-Life, ja, das ist, wenn jemand Strafrecht macht, und das liebe ich auch gern. Mein Mann sagt immer, viele kennen das Krankenhaus, aber die Arlette geht nicht durch Krankenhäuser, weil sie dort auch bei Mandanten hat. Sie kennt auch viele Gefängnisse. Also ich kenne österreichische Gefängnisse, französische Gefängnisse. Und ja, und ich finde, Menschenrechte fangen dort an, dass jeder Mensch ein angemessenes Recht auf Verteidigung hat. Und das mache ich auch sehr gerne. Das bedeutet nicht, dass wenn jemand eine Tat gegen das Gesetz gebrochen hat, dass ich sage, okay, wir werden das verschutzen, das macht kein Anwalt. Aber seine Verfahrensrechte und seine demokratischen Rechte in einem Rechtsstaat sind gewahrt. Deswegen hat er auch einen Anwalt. In Frankreich ist es dann noch viel, weil da wird er verhaftet und in der Polizeistation sollte der Anwalt schon präsent sein. Also Menschenrechte sind auch für jeden von uns ganz, ganz wichtig und man glaubt, es ist irgendwie selbstverständlich, ist es nicht. Ja. Auch in demokratischen Ländern sind Menschenrechte, also müssen immer wieder ins Leben gerufen werden, sage ich mal.
Oder am Leben erhalten werden. Das ist aber ein gutes Stichwort, denn was ich dich jetzt fragen will, ist, du hast ja vorher schon Konnex geschaffen zwischen deiner juristischen Tätigkeit und dem politischen Interesse. Deshalb jetzt noch einmal die Frage, die du aber teilweise schon beantwortet hast, nach deiner Motivation zu politischem Engagement. Du bist ja seit geraumer Zeit auch parteipolitisch engagiert. Vielleicht zur Information unserer HörerInnen, Alette war vor ihrer Zeit als Landessprecherin jetzt von unserer Auslandsorganisation NEOS 10 auch schon Ombudsfrau bei NEOS.
auch eine nicht unwichtige Position der Mediation, was ja auch ein Themengebiet von dir ist. Also einmal noch einmal kurz gefasst, warum? Und zum anderen, wie kannst du deine vielfältigen beruflichen und Lebenserfahrungen hier nützen? Kann man sie generell nützen? Sie sind ja eigentlich theoretisch in vielfacher Hinsicht relevant für politische Prozesse. Oder wo liegen die Schwierigkeiten? Ja, gib uns einmal einen Überblick über deine Ansicht zu diesem Konnex.
Also ich wollte immer Politik machen und naja, da macht man das an sich in der Heimat. Ich habe es als Integrationsbotschafterin beim Sebastian Kurz probiert, einige Zeit lang, aber da war mir wirklich zu konservativ. Und da habe ich mir gedacht, viel kann man da nicht machen. Ich habe einen langen Brief an die Irmgard Dries geschrieben damals und ihr erklärt eben, was die Probleme für Europa und dementsprechend auch für Österreich sein würden. Und dass ich gern mich eben politisch engagieren wollte. Und Irmgard Dries war schon Kandidat für Parlament als Präsidentin. Und jetzt hat sie eben, das hat mich sehr beeindruckt, statt bei der ÖVP den jungen Neos gewählt. Ich schlecht gekannt habe. Ich habe nur gewusst, es gibt einen Matthias Strolz und der redet halt über Bildung. Und der tut mal ziemlich da an die Festungen rütteln. Und das hat mir auch prinzipiell gut gefallen, weil ich finde, Österreich ist in der Hinsicht sehr, sehr verstaubt und wirklich wie Sklerose sind die politischen Machenschaften drinnen. Also man kommt da nicht rein und man muss jemanden kennen, sonst kommt man überhaupt nicht rein. Also Kompetenz war dann zweitrangig. Und Irmgard Dries hat mich dann in ihr Büro eingeladen und der Matthias Strolz kam auch, was ich auch toll fand, weil ich meine, bei diesem Terminkalender, dass er sich dann 3 Stunden Zeit genommen hat, um mit mir darüber zu reden, was ich mir so vorstelle unter Politik und so. Und hat gemeint, ja, also ich müsste mich natürlich engagieren, die Partei müsste mich kennenlernen, weil man kann auch nicht so reinkommen und sagen, ja, ich habe einen tollen Lebenslauf und bitte nimmt's mich und ich bin jetzt, was weiß ich, was, ja, das habe ich auch verstanden. Und so hat mein Werdegang bei Neos begonnen. Einige Zeit später, wo der Matthias Scholz nicht mehr eben Parteivorsitzender war, kam eben die Position der Ombudsperson. Da habe ich mir gedacht, das ist immer gut. Das ist immer gut, Neos vor Neos zu schützen, sage ich mal. Man muss halt immer aufpassen, auch wenn der gute Wille da ist, besteht immer die Gefahr, dass man da wegdriftet. Und jemand, der Jus studiert hat und jemand, der das recht objektiv sagen kann, nein, und ich sage es ja oft nein, im Leben sage ich auch zu meinem Mandanten, zu einem Richter. Also das Nein-Sagen kenne ich ganz gut. Angeblich können das Frauen nicht, also bei mir geht das wohl. Und wenn dann 2 Gemeinderäte streiten und Landtagsabgeordnete oder ich weiß es nicht, ja, ein Angestellter innerhalb von Neos, also wir haben alles gehabt, naja, dann stehe ich dort und sage, ja, also das ist mal die Satzung. Das Recht, also in der Partei, also das sagt die Satzung, Artikel so und so und was haltet ihr davon? Und dann wird dann offen diskutiert und komischerweise, das macht auch dann die Mediation, glaube ich, findet man beide eine Lösung. Also ich hatte nie einen, der gesagt hat, jetzt gehe ich weg und es ist ja furchtbar und so. Also wir haben da ziemlich viele Missverständnisse geklärt. Ja, und das habe ich sehr lange gemacht, fast 6 Jahre. Und dann war ich dann auch natürlich aktiv bei Neos 10 und habe eben sehr viel mit Martin Wallner, der damals eben der Landessprecher war, sehr viel mit ihm gesprochen und diskutiert, auch über eben Beibehaltung der Staatsbürgerschaft, die Doppelstaatsbürgerschaft, weil einfach die Themen sind und was wichtig eben für die Auslandösterreicher waren. Und ich fand es einfach toll, dass er in Texas sitzt und trotzdem über Österreich nachdenkt. Und auch keine Österreicherin geheiratet hat, ja. Also wirklich, er ist wirklich weit entfernt von Österreich und ist trotzdem so, hängt so an seiner Heimat. Das fand ich auch super. Ich wäre ja in Frankreich, in Deutschland, also ich wäre viel näher dran. Und er hat daraufhin gesagt, ja, also er möchte nicht mehr kandidieren und ob ich nicht Lust hätte. Und da habe ich gesagt, ja, ich probiere es und ja, here we are.
Sehr schön. Ich komme aber trotzdem nochmal auf die Frage von vorher zurück. Jetzt hast du ja einen noch besseren Einblick in die Politik, in die österreichische Politik. Denkst du, dass du deine über Jahrzehnte erworbenen beruflichen Fähigkeiten, deine Lebenserfahrung in diesem Umfeld sinnvoll einbringen kannst?
Ich bin mir sicher, ob das Umfeld es zulässt, das ist eine andere Sache.
Das ist ein gutes Stichwort, weil es ist ja offensichtlich nicht ganz leicht, heute in der Politik kompetente Menschen, wirklich kompetente Menschen an die jeweiligen Positionen zu bringen. Oder umgekehrt gesagt, es wird ja wahnsinnig viel darüber gejammert, wie wenig Kompetenz in manchen Politikfeldern offensichtlich vorhanden ist oder zumindest vermutet oder gefühlt vorhanden ist. Gleichzeitig gibt es, wie wir alle wissen, mittlerweile auch das Berufsbild des Berufspolitikers in größerem Ausmaße als früher, von der Uni in die Politik und nicht mehr raus. Wie siehst du dieses Spannungsfeld?
Also ich bin da ganz bei dir. Also ich habe das in Frankreich gesehen, hier in Amerika gelebt und dort war es auch so. Und dann Österreich. Berufspolitiker an sich ist ein bisschen Gift für die Politik, wenn du mich fragst. Du musst vorher in der Privatwirtschaft oder auf der Universität, in einer NGO, bei der Lehre, im Krankenhaus also gearbeitet haben. Du musst studieren, muss man nicht. Man kann, also ich finde, in der Schweiz sieht man das sehr wohl, wenn man Lehrling ist und nachher einen Job hat, kann man auch eben sehr wohl im Parlament dann tätig werden. Also es hat damit nichts zu tun, dass du Akademiker sein musst. Aber du musst eine gewisse Berufserfahrung mitnehmen. Natürlich musst du jede Sparte der Bevölkerung vertreten. Natürlich die Jugend, aber genauso wie eben die ältere Bevölkerungsschicht. Und du musst es eine gewisse Zeit tun. Weil ich finde, wenn man zu lange in der Politik ist, wird man früher oder später verdorben. Das habe ich in Frankreich gesehen. Dass man einfach dann nicht mehr sieht, wo die Probleme sind, sondern man sieht nur mehr, wer welchen Posten bekommt und wem man einen Gefallen schuldet. Ja? Und das ist das extrem Gefährliche. Das ist auch leider in der österreichischen Politik so, dass es nur um Postenscharrerei geht. Ja? Das sagt der Hilf Daphneos immer wieder vor. Und es gilt nicht, wen du kennst, sondern was du kannst. Das ist ja unser Slogan. Deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich da unbedingt mitmachen wollte. Nun, ich kann was, meine bescheidene Art. Ich bin international, kann ich sicher was bringen. Ich kann die Juristerei mitbringen. Ich finde, Frauen in der Politik sind auch immer zu wenig vertreten. Man sagt immer, man sucht welche. Die gibt es dann auch, ja. Aber ich finde, es wird trotzdem zu wenig kompetenten Leuten den Platz gelassen, weil vielleicht drücken sie genau da, wo es weh tut. Und das könnte dann auch ein bisschen einiges einigen Menschen einiges kosten.
Also es gibt da sicherlich ein Spannungsfeld. Ich persönlich bin schon der Ansicht, dass es irgendwie eine Mischung geben muss zwischen Menschen mit mehr Erfahrung, mit viel Erfahrung und solchen, die ganz bewusst auch mit der Frische der Jugend einfach da reingehen. Deshalb habe ich persönlich jetzt nicht das Problem, dass ich denke, es muss unbedingt ein Vorleben vor der Politik da gewesen sein. Die Frage ist dann eher, wann geht man wieder raus und macht Platz und so weiter. Aber das ist ein sehr weites Themenfeld, das wir heute ohnehin nicht zu Ende diskutieren werden können. Lass uns deshalb zu dem gehen, was ja sowohl Inhalt dieses Podcasts seit Beginn ist, als auch maßgeblich Inhalt deiner Tätigkeit für Neos 10, nämlich die Interessen, die Bedürfnisse, die Needs von unseren Landsleuten in aller Welt. Was ist denn jetzt nach einem Jahr in einer Führungsfunktion bei Neos 10 so deine Summary? Welche Needs die Politik in Österreich, also welche Needs von AuslandsösterreicherInnen die Politik in Österreich am dringendsten zur Kenntnis nehmen müsste, das ist der erste Schritt, und dann auch tatsächlich behandeln?
Einige Needs. Ich habe mich ja als Nationalratsabgeordnete, also Kandidat, aufstellen lassen, wohl wissend, dass ich natürlich nicht reinkommen werde. Ich war auf Platz 19 auf der Bundesliste. Warum? Weil ich einfach der österreichischen Politik zeigen wollte, dass die Auslandsösterreicher eine ganz, ganz wichtige Wählergruppe sind und die eben viele Bedürfnisse haben. Es sind über 600.000 Auslandsösterreicher derzeit schwirren in der Welt herum, Tendenz steigend. Und sie vertreten das Image von Österreich im Ausland. Ja? Das Image von Österreich ist entweder gar nicht vorhanden oder veraltert. Und diese Menschen, viel junge Menschen, älteres Publikum und so weiter, sind stolze Auslandsösterreicher. die sagen, I'm from Austria. Ich finde, diese Personen werden vergessen. Also wenn wir uns das anschauen, 600.000, 610.000, glaube ich, das ist Kärnten oder Salzburg als Bundesland, wenn man uns alle Auslandsösterreicher in einem Bundesland reintun würde. Ja. Und wir haben natürlich unsere Kriterien. Alle reden über eine globalisierte Welt. Alle sagen, ja, es ist ja so toll, wir können ja links und rechts herumfliegen, aber die Auslandsösterreicher leben im Ausland, sie reisen ja nicht und sie haben eben Probleme, die man relativ einfach bewältigen sollte, könnte, wenn man die üblich Gehör finden würde. Und das versuche ich jetzt zu machen. Also NEOS ist bis jetzt die einzige Partei, die uns die Möglichkeit gegeben hat, dass wir sagen, wir sind da. Auch Luft nach oben, weil da eben, also wir müssen da auch viel, also ich habe gemerkt, ich musste ihnen schon vieles erklären. Aber wir sind wenigstens da und wir haben die Möglichkeit, uns auch auszudrücken.
Okay, jetzt lass uns noch einmal im Detail zu dem kommen, was ja aus unserer Sicht und aus Sicht all unserer Landsleute in der Welt wirklich Bestandteil auch von allen Überlegungen sein müsste, die jetzt im Zuge dieser Koalitionsverhandlungen in Wien zum Thema Auslandsbeziehungen oder eben zum Thema konkret AuslandsösterreicherInnen verhandelt wird. Da gibt's ganz vorne, das ist auch für alle, die diesen Podcast schon jemals gehört haben, kein Geheimnis, da gibt's an erster Stelle das Thema Doppelstaatsbürgerschaft, Erleichterung des Zuganges zu derselben, deutliche Erleichterung der Beibehaltskriterien bzw. Vereinheitlichung auch unter den Bundesländern, die dafür zuständig sind. Da gibt's das Thema eines Wahlrechts, das natürlich da ist, aber verbunden in Zukunft, so eine der möglichen Forderungen, mit einem eigenen Wahlkreis für Auslandsösterreicher und noch ein bisschen mehr. Sag uns mal in aller Kürze, was denkst du, sollte da an vorderster Front verhandelt werden und was glaubst du, dass durchsetzbar ist? Kurz, mittelfristig.
Also, ich finde, man muss erstens einmal in Österreich einiges aufklären. Also Herr und Frau Österreicher, die in Österreich leben, wenn wir kommen und sagen, Doppelstaatsbürgerschaft ist schon da, ja, und die türkische Bevölkerung und die iranische Bevölkerung wird kommen und die österreichische Staatsbürgerschaft verlangen. Also das ist ein Aufklärungsdefizit da. Die Leute verstehen nicht, worum es geht. Wir sagen, nein, du bist in Österreich geboren, bist Österreicher und du wanderst nach Kanada aus. Und dort lebst du 30 Jahre, heiratest eine Kanadierin, möchtest Karriere machen, machst Karriere. Aber bis zu einem gewissen Grad, sagen die Kanadier, bist du willkommen, aber ab einem gewissen Grad mir solltest du Kanadier sein, zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du ein Grundstück kaufen willst, es gelten, wenn du wählen möchtest, wenn du eine Chefposition haben möchtest, wäre es viel, viel besser, da du schon 30 Jahre in Kanada bist, dass du eben auch die kanadische Staatsbürgerschaft annimmst. Aber du bist ja auch Österreicher, du liebst deine Heimat. Du möchtest, wie ein Deutscher, wie ein Franzose es machen können, sowohl Kanadier als auch Österreicher werden, bleiben. Also neu Kanadier werden und Österreicher bleiben. Und da fängt es an zu happern. Weil da ist es ein Gesetz von 1960, das besagt, nein, sobald du eben einen Antrag gestellt hast von der Staatsbürgerschaft, bumm, verlierst du die österreichische. Und das ist dann sehr, sehr frustrierend im täglichen Leben. Ja? Weil zum Beispiel möchtest du heimfahren, um deine Eltern zu pflegen. Du hast dort selber Grund und Boden. Du hast einfach deine Wurzeln und die möchtest du nicht einfach so abgeben, weil du bist Österreicher und du bist jetzt auch ein bisschen Kanadier. Nach 20 Jahren in Kanada kann man sagen, bist auch ein bisschen Kanadier. Das ist eben das Tolle an der Globalisierung. Und du möchtest beide Seiten vertreten können. Und du möchtest vielleicht einen Nobelpreis gewinnen in Kanada. Und man kann sagen, der Österreicher so und so hat den Nobelpreis gewonnen. Er ist Österreicher und Kanadier. Ja, weil eben Kanada sehr möglich heißt, aber du bist in Wahrheit auch Österreicher. Du möchtest politisch aktiv werden, kannst es aber nicht. Ja. Das war bei mir der Fall in Frankreich. Ich wollte so gern politisch aktiv werden, ging aber nicht. Ja. Und das ist eben dieser eine Grund, den man Herr und Frau Österreicher in Österreich erklären muss. Die Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft betrifft richtige Österreicher und keine Asylanten und Immigrierten Österreich. Also.
Ja gut, dass man das dem Bürger, der Bürgerin in Österreich vielleicht noch genau darstellen muss, ist offensichtlich. die PolitikerInnen sollten es eigentlich wissen, worum es wirklich geht. Aber das scheint ja ein sehr, sehr dickes Brett zu sein, das Mann und wir da bohren, weil viel tut sich nicht. Glaubst du, obwohl alle wissen, also alle Parteien wissen, dass diese Doppelstaatsbürgerschaft ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für so viele Landsleute, glaubst du, dass sich in einer neuen Regierung diesbezüglich was verbessern wird?
Also ich hoffe es schon. Also bei den Koalitionsverhandlungen war das eine von den, jetzt bei den ganzen Verhandlungen, die wir derzeit sehen, ist es eine von den Themen. Das hat auch die SPÖ mitgenommen. Und das sollte kein sehr schweres Thema sein. Das ist es, was ich ja nicht verstehe. Und ich denke mir eben, desto mehr wir darüber reden, desto mehr wir aufklären, desto mehr wir Artikel schreiben in den Medien, verstehen das dann auch die Politiker. Und das Problem ist, die Auslandsösterreicher wählen dann auch mehr, weil sie sehen, sie werden gehört und sie beteiligen sich auch aktiv am politischen Geschehen in ihrem Land, egal ob sie in Neuseeland oder in Deutschland oder in Kanada sind, ja. Und es fängt an, also gehört zu werden, sage ich mal. Ob wir es schaffen, also ich glaube schon, ich hoffe. Wir haben da auch, werden wieder einen Nationalratsabgeordneten haben, der für unser Anliegen dort sprechen wird, da wir leider keinen Wahlkreis haben. Wie in Frankreich, wie in der Schweiz, werden wir dem schon ziemlich stressen. Also das kann ich auch ganz gut.
Du sagst es gerade, es gibt genug Länder, die gutes Beispiel dafür sind, dass es funktioniert und Sinn macht, einen eigenen Wahlkreis für Auslandsbürger zu haben. Aber ich glaube, davon sind wir noch ein Stück weiter entfernt als von einer Vereinfachung oder Verbesserung im Bereich Doppelstaatsbürgerschaft. Oder wie siehst du das?
Schau, de facto sind wir schon dort. Jedes fünfte Kind, also meine Töchter auch, das eben in Österreich zur Welt kommt oder von einer österreichischen Staatsbürger oder Staatsbürgerin zur Welt kommt, hat schon eine Doppelstaatsbürgerschaft. Das ist bei mir der Fall. Mein Mann ist Franzose, ich bin Österreicherin, meine zwei Töchter sind binational, also österreichisch und französische Staatsbürgerinnen sind sie, ja. Und Tendenz steigend, ja. Also wie schon gesagt, 600.000 Auslandsösterreicher, die viele Babys machen mit anderen Menschen. Naja, viele Kinder werden in den Konsulaten, gehen sie hin und beantragen die österreichische Staatsbürgerschaft für ihr neugeborenes Kind. So, das ist mal die erste Tendenz. Dann haben wir mehr als 8.000 Nachkommen von Opfern des NS-Regimes, die in den letzten zwei Jahren auch wieder Staatsbürger geworden sind. Ja? Also die wollten eingebürgert werden und die haben das auch gemacht. Und dann gibt es noch eine andere de facto Sache. Es gibt manche, wenn man österreichischer Staatsbürger ist, zum Beispiel ich bin im Iran geboren und war vorher iranische Staatsbürgerin, mein Herkunftsland macht es so, dass ich nicht meine Staatsbürgerschaft abgeben kann. Das ist auch wieder, dann bin ich eh Doppelstaatsbürgerin in Wahrheit. Auch wenn ich meinen Pass nicht erneuere, was ich nicht gemacht habe, seit meinem 14. Jahr habe ich meinen iranischen Pass nicht erneuert, aber de facto bin ich es, ja. Also dementsprechend, das Problem, es ist schon da, es ist schon da. Es ist nur, dass wieder mal die österreichische Politik die Augen zumacht und sagt, okay, ich sehe es nicht. Ja, aber das ist de facto, gibt es sehr, sehr viele Doppelstaatsbürger und de facto ist dieses Gesetz absolut obsolet. Ja? Es sollte erneuert werden.
Okay, das gilt jetzt nochmal für die Doppelstaatsbürgerschaft. Ich hatte vorher noch gefragt, wie gut du die Chancen einschätzt, dass es irgendwann zu einem eigenen Wahlkreis für Auslandsösterreicher kommt, unabhängig davon, ob Doppelstaatsbürger oder nicht. Weil das ist ja auch ein wesentlicher Punkt. Und wie du vorhin gesagt hast, gibt es ja genug Länder in Europa, die da mit gutem Beispiel vorangehen quasi und das schon längst haben und auch kein Problem damit haben.
Verlässt Österreich und reist ins Ausland und lebt im Ausland, sage ich. Nein. Wahlkreis wird kommen. Ich bin mir sicher, mit der Zeit, Österreich ist halt langsamer, da laufen alles, läuft alles langsamer, aber ich glaube, dass ein Wahlkreis kommen wird mit der Zeit, weil die Politik merken muss, dass die Österreicher auch ins Ausland gehen, um zu studieren und nachher auch eben zu arbeiten, weil das Leben dich einholt und du lernst dort jemanden kennen oder du findest eine tolle berufliche Möglichkeit. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich es als Landessprecherin der Auslandösterreicher, also für die ESC sehen werde. Aber ich glaube, mit der Zeit wird das kommen. Also da müssen wir auch, wie schon sagen, ein bisschen pädagogisch vorgehen, auch mit den anderen Parteien. Indem wir dann auch mit den anderen Parteien darüber reden und auch einfach mit denen reden. Bitte von 183 Abgeordneten kann doch einer Auslandösterreicher vertreten. Das ist nicht so schwer. 610.000 Menschen, das ist doch enorm. Und Tendenz steigend, also ich glaube schon.
Die würden sich rein statistisch auch ein paar mehr verdienen, sozusagen, ein paar mehr Abgeordnete in der Relation, aber aktuell wären wir mit einem schon zufrieden wahrscheinlich. Bin froh über deinen Optimismus. Ich teile ihn bis zu einem gewissen Grad, ob es in der nächsten Legislaturperiode schon dafür reicht, für die übernächste dann einen solchen Wahlkreis vorzusehen, habe ich meine leichten Zweifel. Zumindest ein weiterer Punkt, der aus unserer Erfahrung auch mit diesem Podcast ja immer wieder zutage kommt, ist jener, dass es zumindest gefühlt und erfahren für die meisten Landsleute da draußen in der Welt keine wirklich definierte zentrale Stelle gibt, die ihre Bedürfnisse, ihre Fragen, ihre Needs kompetent behandelt. Ich glaube, das ist auch unser beider Erfahrung. Es gibt zwar im Außenministerium designierte Zuständige, aber die bündeln nicht wirklich. Ja. Das erscheint ja eigentlich eine Aufgabe, die relativ schnell zu lösen ist, wenn man eine solche Stelle mit der richtigen Kompetenz schafft. Wir haben es auch bei NEOS ins Spiel gebracht, ganz deutlich. Glaubst du, dass das zumindest etwas ist, was innerhalb der nächsten absehbaren Zeit, nämlich der nächsten Legislaturperiode, wie immer lang sie dauert, umsetzbar ist?
Also da, glaube ich, hast du ja ein Austrian Voices mit der Beate Meine Reisinger gemacht und die hat gemeint, das könnte sie sich vorstellen, dass man das schnell durchziehen kann. Weil das ist wirklich dann wirklich der Verwaltung zu sagen, die Mittel sind da, die technischen Möglichkeiten sind da. Wir brauchen zum Beispiel auf europäischer Ebene ein europäisches Melderegister, dass man einfach seinen Wohnsitz ändern kann, dass man eben das auch ein bisschen uniform machen kann, auch eine europäische Sozialversicherungsnummer. Und ich persönlich denke mir, um Gottes Willen, wenn ich mal in Pension gehe, ich weiß nicht, ich muss ja 2 Jahre vorher meine ganzen Gehaltspapiere behalten. Also das hat mir mein Steuerberater gesagt, bitte, wenn das Haus abbrennt, das Erste, was du nimmst, ist das, ja? Also es ist ein Wahnsinn. Da musst du, was du in Deutschland gemacht hast, was du in Frankreich gemacht hast, ein bisschen in der Schweiz, ein bisschen in Amerika. Also das ist dann ein bisschen eine Katastrophe, bis du dann eine ganz normale Pension, also das ist ein, und das, im 21. Jahrhundert. Das ist schon schade, dass es so viel Bürokratie gibt für Menschen, die eben, dann redet man von Vereinigten Staaten von Europa. Ich würde sagen, fangen wir mal da an, vereinigen wir mal eben diese Punkte in Europa. Ja, wenn man in Polen, in Österreich arbeiten möchte, wenn man Italiener in Frankreich arbeiten möchte, das ist vereinfacht.
Also jetzt bist du berechtigterweise wahrscheinlich schon wieder einen kleinen Schritt weitergegangen. Ich hatte ja gedacht, wir versuchen erst einmal in Österreich eine Lösung hinzukriegen, dass es eine einheitliche Stelle, wo auch immer situiert, gibt, die diese Bedürfnisse und die Nöte der AuslandsösterreicherInnen behandelt. Also egal, ob es jetzt um das Thema Staatsbürgerschaft geht, ob es um das Thema Pensionen geht, ob es um das Thema Rückkehr geht, Job ansuchen, um das Thema Schengen etc., was ja stark mit der Staatsbürgerschaft zusammenhängt. Also für all das war eine der Ideen ja, sollte es eine kompetent besetzte Stelle geben, die Auslandsösterreicher in Anspruch nehmen können.
Genau, so ein One-Stop-Shop sollte es geben und das gibt's nicht, ja. Und viele Auslandsösterreicher haben auch das Problem, wenn sie zurück nach Österreich kehren, dass einfach sie ziemlich lang in die Bürokratie verfallen für einfache Sachen. Und das sollte man machen. Ja, das sollte man, wie schon gesagt, die technischen Mittel sind da, die Digitalisierung ist da. Aber man sollte eben, der Wille sollte da sein. Und das, glaube ich, könnten wir schon in dieser Legislaturperiode, hoffe ich, schaffen können, ja.
Okay, in diesem Sinne vereint uns die Hoffnung, zumindest diesbezüglich in diesem einen Punkt relativ schnell vielleicht etwas zu erreichen. Jetzt frage ich dich nochmal ganz allgemein, schon auch als politischer Mensch und als Neoszenenrepräsentantin, was erhoffst und erwartest du dir denn sonst noch so fürs neue Jahr von einer neuen Regierung in einem neuen politischen Setting in Österreich?
Das ist schwer zu sagen. Das einzige Neue in der Regierung wären wir NEOS und wir sind eine 9%-Partei. Ich finde, die anderen zwei, die nennt man ja auch Altparteien. Das wird eine richtige Challenge sein, finde ich, dass man den Altparteien einiges erklären muss und ihnen einen Spiegel vorhalten muss und sagen, das, was ihr Jahrzehnte gemacht habt, beide, war nicht gut. Und oder war verbesserungsbedürftig. Und das wird eine große Challenge sein. Aber ein weiter wie bisher angeblich soll es nicht geben. Ich bin gespannt. Ja. Also wir haben in den Koalitionsverhandlungen, finde ich, ziemlich viel gemacht als junge Partei. Ich bin gespannt. Also.
Wobei man ehrlicherweise jetzt an dieser Stelle dringend dazu sagen muss, spätestens an dieser Stelle, wir machen dieses Gespräch am was haben wir heute? Den 18. Dezember 24. Wir sind noch mitten in irgendwelchen Koalitionsgesprächen und es gibt keinerlei Gewährleistung, dass es zu einer Koalition, wie sie jetzt besprochen wird, auch kommt. Das werden wir wahrscheinlich auch bei Veröffentlichung dieser Podcast-Episode noch nicht wissen, sondern deutlich später, aber vorsichtshalber nur dazu gesagt. Alet, was wünschst du dir denn sonst vom neuen Jahr, unabhängig von der Politik?
Unabhängig von der Politik? Ich wünsche jedem Auslandsösterreicher Auslandösterreicher und Österreicherin Gesundheit, einen kühlen Kopf, weil das neue Jahr wird leider politisch recht heftig sein. Ende Jänner haben wir Donald Trump, der wieder kommen wird. Was auf EU-Ebene passieren wird, wissen wir nicht. Was mit der Ukraine passieren wird, wissen wir nicht. Was mit Israel und Gaza passieren wird, wissen wir nicht. Was mit Armenien und der Türkei und Aserbaidschan passieren wird, wissen wir nicht. Darfur, Syrien und. Also ich wünsche uns einen kühlen Kopf, weil viele sagen, geht mich nichts an. Aber wie Auslandsösterreicher wissen, geht wirklich die Weltpolitik jetzt mittlerweile jedem Menschen was an. Und ich wünsche uns einen kühlen Kopf. Ja, ich wünsche auch, dass man seine Familie und seine Freunde genießt und einfache Sachen. Das ist auch ganz wichtig, damit man eben Kraft tankt in diesen Tagen. Und ja, bonne année à tous, bonne santé, wie die Franzosen das schon sagen.
Was für ein schönes Schlusswort. Besser kann man das wirklich nicht formulieren. Liebe Alet, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke auch für unsere bisherige Zusammenarbeit, die immer wirklich toll und hervorragend ist. Und ja, wünsche dir, deinen Lieben und allen anderen, natürlich auch allen unseren Hörerinnen und Hörern, auch eine möglichst schöne, geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns sicher bald wieder, Alet. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Merci beaucoup. À très bientôt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war, wie schon kurz angekündigt, erst einmal die letzte Folge von Austrian Voices in der aktuellen Form. Deshalb an dieser Stelle einmal ein ganz besonders herzliches Dankeschön an alle unsere Hörerinnen und Hörer, für Ihre Treue, Ihr Interesse und auch Ihr Feedback über mehr als 3 Jahre. Ob und wenn ja, wie es bei Austrian Voices genau weitergeht, das wird sich Anfang 2025 entscheiden. Sie erfahren das natürlich sofort, wenn Sie diesen Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl weiterhin abonniert haben oder ihn im Zweifelsfall jetzt noch schnell abonnieren. Für heute nochmals vielen herzlichen Dank für Ihr Zuhören, Ihre Geduld und Ihre Sympathie. Eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr, wo auch immer auf der Welt Sie diesen verbringen. Alles Gute!